Sehr. Ist gar nicht so einfach. Wenn ich woanders bin, dann habe ich einfach viel mehr Freiheit. Ich weiß gar nicht, warum ich so eingeengt werde. Ich hoffe, ihr seid alle für den Herrn und für mich. Ja? Okay. Gut. Bevor ich anfange, möchte ich noch mal etwas fragen. Wer kennt Abraham nicht? Wer kennt Isaak nicht? Alle. Also dann kennt ihr auch die Esau und Jakob und die Geschichte von den beiden Brüdern. Also es soll mein Start sein, sonst hätte ich noch etwas da einführen müssen, aber das will ich jetzt damit lassen, weil eben das Thema so auch doch ein bisschen, ja, lasst euch überraschen. Und zwar geht es um Jakob und Laban und um die beiden Töchter Rahel und Lea. Und ich habe über diese Geschichte die Frage gestellt. Ich gehe erst auf die Geschichte ein und dann versuche ich sie zu beantworten. Hast du, habe ich meine Identität und Werte in Jesus Christus gefunden? Identität heißt Gleichheit, Übereinstimmung. Also in Jesus, mit Jesus, dass wir mit ihm übereinstimmen. Dass unser Leben mit Jesus, mit den Erkenntnissen, die wir bekommen haben durch den Heiligen Geist, übereinstimmen. Also mit ihm eins werden. Wer sind wir und wie sollen wir nach dem Willen Gottes sein? Dazu habe ich im Alten Testament zwei Frauen gefunden. Entschuldigt, dass ich viel vorlesen muss, aber Frau Merkel macht es auch. Ja, das wäre zu viel, um so einfach was zu sagen. Dazu habe ich im Alten Testament zwei Frauen gefunden, die unterschiedlich ihren Wert und ihre Identität eingeschätzt haben. Da sind erstmal Lea und Rahel, zwei Schwestern, sehr unterschiedlich, wie Schwestern sein können. Noch nicht einmal äußerlich ähnlich. Von Lea, der Älteren, heißt es, ihre Augen waren ohne Glanz. Wahrscheinlich hing auch ein schüchternes und unbeholfenes Wesen damit zusammen. Rahel dagegen war sehr schön von Gestalt und Angesicht. Das heißt, sie hatte vielleicht eine gute Figur und war auch noch hübsch. Ihre Augen waren wahrscheinlich lebendig funkelnd. Sie war nicht nur schön, sondern auch ziemlich aufgeschlossen und selbstbewusst. Das musste sie auch sein, denn sie hatte sogar einen Beruf. Wir lesen, sie war eine Hirtin. Da musste sie sich schon durchsetzen unter den Männern. Von Lea lesen wir nicht, dass sie einen Beruf hatte. Aber das war eben ihre Situation. So ist Lea groß geworden. Mit einer hübschen, dominanten Schwester, die sich wahrscheinlich gut präsentieren konnte und alle um den Finger gewickelt hat. Lea und Rahel wachsen heran und kommen in das heiratsfähige Alter. Und in diese Situation kommt Jakob. Jakob kommt zu Laban, dem Vater der Lea und Rahel. Jakob ist der Sohn von Rebekka und Isaak und er ist auf der Flucht vor Esau, seinem Zwillingsbruder. Seine Mutter Rebekka hat ihn aus Angst zu ihrem Bruder Laban geschickt. Und dort ist er nun angekommen. Und da gab es die Szene am Brunnen, die wir liebe Bibelleser alle kennen. Rahel als Hirtin kommt mit den Schafen ihres Vaters zum Brunnen und Jakob verliebt sich auch sofort in sie und bringt ihn dann zu ihrem Vater. Er lebt eine Weile da und da sagt Laban zu Jakob, er möchte nicht, dass Jakob umsonst für ihn arbeitet. Und da weiß Jakob gleich, wofür er arbeiten möchte. Ich will 7 Jahre für dich arbeiten, wenn du Ra mir Rahel gibst. Und Laban ist einverstanden. Wir lesen, dass er die 7 Jahre lang, dass die 7 Jahre lang wie ein Flug für Jakob vergingen, weil er Rahel so sehr liebte. Danach ging er zu Laban und sagte zu ihm: Die Zeit ist um, gib mir Rahel, für die ich gearbeitet habe. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob. Und Jakob schlief mit ihr. Laban war ein reicher Mann und gab ihr sogar noch eine Magd, Silpa, zur Dienerin. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Was für ein Drama! Da wird eine Hochzeit gefeiert, der Bräutigam ist am Ende seiner 7-jährigen Wartezeit und darf sich freuen. Und nach der Hochzeitsnacht diese Überraschung. Jedenfalls ist es am Morgen eine furchtbare Überraschung. Jakob ist enttäuscht und auch ärgerlich. Interessant, er stellt auch gleich Laban zur Rede. Was hast du mir denn da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Interessant, wie Jakob das nun gar nicht nachvollziehen kann, dass er betrogen wurde. Hatte er nicht auch seinen Bruder Esau und seinen Vater betrogen, um den Segen zu bekommen? Jetzt wird er zu dem Betrogenen. Es ist nicht bei uns Sitte, die jüngste Tochter vor der Älteren zu verheiraten, sagte Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere 7 Jahre für mich dann arbeiten. Jakob willigte ein. Eine Woche später bekam auch Rahel zur Frau. Ihr wurde die Magd Bilha als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie sehr. Aber wie geht Lea eigentlich damit um? Wie geht es ihr? Sie, die sowieso schon die ganzen Jahre im Schatten ihrer Schwester stand, die sowieso noch nicht selbstbewusst und stark war. Wie ging es ihr? In diesem Moment, als sie als Lea erkannt wurde und gleichzeitig die Enttäuschung in Jakobs Gesicht sehen musste. Dich wollte ich doch gar nicht. Du bist es doch gar nicht, die ich wollte. Abgelehnt, nicht erwünscht. Und auch vorher der listige Plan des Vaters, ohne Rücksicht auf ihre Wünsche und Gefühle, von ihrem eigenen Vater betrogen und verkauft zu werden. Der Vater hatte wahrscheinlich sogar Befürchtungen, dass er Lea gar nicht verheiraten konnte, dass sie ihm ihr ganzes Leben auf der Tasche liegen könnte, da sie nicht so hübsch war. Und nun hatte er die Gelegenheit genutzt. Und Lea wurde in eine Ehe hineingezwängt, in der sie die zweite Wahl war, die Ungeliebte. Wie schwer muss das für sie gewesen sein, von ihrem Mann vielleicht sogar kalt und unfreundlich behandelt zu werden und auch tagtäglich zuzusehen, wie Jakob ihre Schwester Rahel liebte und die beiden ihre Liebe auch gar nicht verstecken mussten, sondern eben wie frisch Verheiratete ausleben konnten. Jakobs Herz gehörte ganz Rahel. Er hatte es sich ja auch nicht ausgedacht, dass er nun 2 Frauen hatte, aber es war damals auch nicht unüblich. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Genial, dass Gott sich zu Lea stellte, weil er sah, dass sie ungeliebt war, schenkte er ihr Kinder. Und anhand der Namen und deren Begründung können wir erkennen, wie es Lea gerade ging und wie sie immer demütiger in dieser schmerzlichen Missachtung ihres Mannes sich unterordnete. Nach der Geburt des ersten Sohnes, Ruben, und das heißt so viel, sehet ein Sohn, hofft sie noch durch den Sohn die Liebe Jakob zu erobern. Nach der Geburt des zweiten Sohnes, Simeon, das heißt Hörer, hofft sie auf Gleichstellung. Sie hofft, dass sie von der Zurücksetzung befreit wird. Und nach der Geburt des dritten Sohnes, Levi, Das heißt so viel wie Zuwendung, hofft sie nur noch auf konstante Anhänglichkeit. Bei dem vierten Sohn sagt sie dann nur noch, ich will den Herrn preisen. In all den Jahren dieser Ehe und mit den Geburten der Kinder ist eine Veränderung mit Lea passiert. Zuerst hat sie noch auf irdische, weltliche Wünsche geschaut. Sie war noch nicht frei von Furcht und weltlicher Hoffnung. Aber mit der Geburt des Judah ist sie an dem Punkt angelangt, ganz von sich selbst wegzusehen und allein auf den Herrn zu schauen. So wird sie die Mutter des Judah, des menschlichen Stammvaters Jesu. Wahrscheinlich konnte sie das vorher noch nicht werden, solange sie noch ihre eigenen Ziele und Wünsche im Blick hatte. Erst als sie sich Gott ganz ausgeliefert hatte, konnte der Sohn der Verheißung geboren werden. Lea hatte nun 4 Söhne und Lea und Rahel war immer noch kinderlos. Wie geht nun Rahel mit dieser Situation um? Wendet sie sich auch an Gott, bittet ihn um Hilfe? Nein. Diese Schwestern sind auch im Charakter sehr unterschiedlich. Aber ich denke, auch wir erkennen oft diese Charakterzüge an uns. Rahel geht zu ihrem Mann und setzt ihn unter Druck. Wir lesen diesen Dialog zwischen ihnen, wo sie zu Jakob sagt, verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Ganz schön undankbar, oder? Rahel hat eigentlich alles. Einen Mann, der sie liebt und der für sie sorgt. Nur weil dieser eine Wunsch sich nicht erfüllte, hat das Leben keinen Sinn mehr. Sie ist blind geworden für das, was sie hatte und hat sich nur noch darauf ausgerichtet, was sie nicht hatte. Und das ziemlich ungehörig und fordernd. Jakob fühlt sich natürlich überfordert und reagiert wütend. Für die Liebe ist das sicher nicht förderlich, wenn Forderungen gestellt werden, weil Liebe ja eigentlich immer freiwillig ist. So versucht Rahel also, sich selbst zu ihrem Glück zu verhelfen, indem sie Jakob ihre Magd als Leihmutter gibt. Deren Kinder sind jetzt auch ihre eigenen. Auch bei Rahel können wir an den Namen, die sie den Kindern gibt, erkennen, wie es ihr innerlich ging. Auch sie war zeitweise verzweifelt und zerrissen. Der erste Sohn Dan bedeutet, einer, der mir zum Recht verhilft. Der zweite Sohn, den Bilhad, ihre Magd, für Rahel bekam, nannte sie Naphtali, mein Erkämpfer. Und sie sagte dazu, ich habe mit meiner Schwester einen Kampf ausgefochten, bei dem Gott mir geholfen hat und ich habe gewonnen. Rahel sah das alles als Machtkampf zwischen ihr und Lea an. Und sie sah den Segen des Kinderkriegens als ihr Recht an. Das ist doch mein Recht, das steht mir dazu. Kennen wir das nicht auch von uns? Aber auch Rahels Herz veränderte sich. Als sie merkte, dass sie mit ihren Forderungen und Trotzhaltungen nicht weiterkam, ist sie dann auch zu Gott gegangen und hat gebetet. Zu diesem Zeitpunkt hat auch Lea durch ihre Magd 2 Söhne, weitere Söhne dazu bekommen und noch 2 eigene Söhne und eine Tochter geboren, also schon 9 Kinder. Gott dachte aber auch an Rahel und erhörte ihre Gebete. Und das ist so typisch für Rahel, was sie dann sagt. Endlich hat Gott die Schande von mir genommen. Hoffentlich gibt der Herr mir noch einen Sohn dazu. Und sie nannte diesen Sohn, den Erstgeborenen, Josef. Kein Wort der Dankbarkeit, dass sie nach so vielen Jahren nun ein Kind hatte. Endlich habe ich das, was mir sowieso zusteht. Und nicht einmal damit konnte sie sich zufrieden geben, sondern sie wollte gleich noch mehr. Was könnte die Ursache sein, dass Rahel nicht in dieser Herzensangelegenheit zu Gott steht, dass ihr Verhältnis zu Gott nicht so innig war? Die Antwort finden wir darauf im nächsten Kapitel. Jakob will mit seiner Familie von Laban weggehen, wieder einmal auf der Flucht. Und Rahel stiehlt den Hausgötzen ihres Vaters. Sie ist also nicht ganz frei vom Götzendienst. Deshalb konnte Rahel nicht kindlich beten und Gott vertrauen, weil sie auch ihren Götzen vertraute. Ihr Vater Laban hat sich genauso verhalten. Nach außen hin diente er dem Gott Israel, aber heimlich hing er immer noch an seinen Götzen. Später, als sie wieder in Kanaan waren, räumte Jakob mit dem Heidentum auf. Das Volk musste alles abgeben und sich reinigen. Auch Rahel, aber ob sie auch innerlich frei geworden ist, wissen wir nicht. Auf dem Weg bei Bethlehem bekamen sie Wehen und starb bei der Geburt ihres zweiten Kindes Benjamin. Da unterwegs wurde sie sozusagen am Straßengraben begraben. Lea dagegen wurde im Familiengrab begraben, wo auch Abraham, Sarah, Isaac und Rebekka begraben wurden. Und da wollte auch Jakob begraben werden. Jetzt bei seiner ersten Frau. Wir wissen nicht, ob Jakob Lea noch echte Liebe entgegengebracht hat. Die Liebe zu Rahel war immer etwas Besonderes für ihn. Deshalb hatten auch ihre beiden Söhne eine besondere Stellung bei ihm. Aber Leas Wünsche sind auch noch in Erfüllung gegangen. Sie hat Akzeptanz gefunden und Annahme, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Was hat das nun alles mit unserer Identität zu tun? Zu Lea und Rahels Zeit gab es noch keinen Erlöser, gab es noch kein neues Leben in Christus. Aber Lea kannte Gottes ursprünglichen Plan. Gott hat die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und ihnen eine Bestimmung gegeben. Im Paradies verstanden die Menschen ihre Identität in der Beziehung zu Gott zueinander. Sie hatten eine Bedeutung, sie hatten Wert und eine Bestimmung. Sie hatten Geborgenheit und Sicherheit, denn für alle Bedürfnisse der Menschen war gesorgt. Nach dem Sündenfall war die Verbundenheit mit Gott nicht mehr da und somit waren auch die Grundbedürfnisse nicht mehr da. Das Gegenteil trat ein: Ablehnung statt Annahme. Adam und Eva wurden rausgeschmissen aus dem Paradies, also Trennung von Gott. Schuld und Scham. Deshalb bedeckten sie sich mit Blättern und versteckten sich. Schwäche und Hilflosigkeit. Sie mussten mit den Konsequenzen ihres Fehlers fertig werden. Und deshalb hat jeder Mensch ein Bedürfnis nach Stärke, Kompetenz und Kontrolle. Seit dem Sündenfall leben wir erstmal getrennt von Gott. Und jeder Mensch muss sich im Leben mit Ablehnung, Schuld und Scham und Schwäche und Hilflosigkeit auseinandersetzen. Auch wenn wir die besten Eltern hatten, die Kinder haben können, hat niemand von uns diese bedingungslose Liebe und das Angenommensein von den Eltern erhalten. Mehr oder weniger war die Liebe, die wir empfangen haben, unvollkommen, weil die Menschen, die uns liebten oder lieben, nicht vollkommen waren und sind. In dieser Zeit ohne Gott haben wir nicht nur unseren Wert mit anderen Dingen oder Leistungen selbst zu erhöhen versucht. Wir haben uns auch Abwehrhaltung und Verteidigungsmechanismen angeeignet, weil wir das nicht aushalten konnten, den Schmerz, die Schwächen, die Ablehnung und die Schuld. Auf Ablehnung und Schwäche reagieren wir alle unterschiedlich. Abwehrhaltung sind zum Beispiel Aggression, also Überreagieren oder Fluchttendenzen. Auf Verschiebung der Schuld auf andere Personen und andere Umstände. Bagatellisieren und sagen, es ist alles nicht so schlimm. Oder mit Selbstmitleid reagieren. Warum muss mir das immer passieren? So müssen wir ganz wieder neu erkennen, wie wir sind. In Leas Vergangenheit hat Ablehnung eine große Rolle gespielt. Und wir können sehen, wie auch sie diese Abwehrhaltung hatte. Sie hat sich angestrengt, mitzuhalten, hat Pläne gemacht, wie sie vorwärts kommen kann. Weil das aber alles nicht geklappt hat, hat sie sich noch mehr angestrengt. Sie hat sich wahrscheinlich für minderwertig und wertlos gefühlt und hoffte ganz menschlich, wenn ich Kinder habe, dann wird sich mein Mann mir nähern. Eine Möglichkeit, auf Ablehnung zu reagieren, ist dann die Rebellion gegen ein System. Und gerade bei Lea auf dieses System, dass sie gesagt hatte, ich brauche und will deine Liebe gar nicht mehr. Das führte aber nun wieder zur Ablehnung. Und man überträgt das auch oft auf Gott und lehnt sich auch gegen Gott auf. Dazu ist es in Leas Fall aber nicht gekommen. Das vierte Kind nennt sie Judah, gelobt sei Gott, nicht mehr, jetzt wird mein Mann mich lieben. Es muss also eine Wende in ihrem Leben stattgefunden haben. Lea hatte wahrscheinlich niemanden, mit dem sie sprechen konnte, von ihrem Vater hintergangen und verkauft, und ihre Schwester ist ihre Rivalin geworden. So wird sie Gottes Angesicht gesucht haben und ist in seiner Gegenwart still und heil geworden. Sie konnte Ablehnung und Minderwertigkeit vielleicht ein Stück hinter sich lassen, weil sie sich von Gott geliebt wusste. Sicher hatte sie auch oft diese Lügen im Kopf, die zu ihr gesagt haben, du bist nichts wert, du bist nicht so schön wie Rahel, du kannst nichts richtig. Aber sie hat es geschafft, von sich selbst wegzusehen auf Gott. Sie hat gelernt, ihre Bedürfnisse von Gott stillen zu lassen, so wie es Gott von Anfang an geplant hatte. Und so hatte sie ihre Identität und ihren Wert in ihm gefunden. Wenn wir nur Christen, also geistlich lebendig geworden, sagt die Bibel, Korinther 5, Vers 17, sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, also ein neuer Mensch geworden. Jesus bringt uns wieder mit Gott in die von Anfang an geplante Beziehung und Verbundenheit. Wir sind angenommen bei Gott, unsere Schuld ist durch das Blut Jesu vergeben und seine Stärke soll uns mächtig werden. Für all unsere Bedürfnisse ist nun durch Jesus gesorgt. Obwohl wir in Christus eine neue Schöpfung sind, führen wir unser Leben oft weiter in Unabhängigkeit von ihm und wollen diese Grundbedürfnisse woanders stellen als bei Jesus. In Epheser 2 lesen wir, dass wir den alten Menschen ablegen sollten und den neuen Menschen anziehen. Klar, wir begreifen das immer mehr, indem wir uns bewusst machen, wer wir sind als neuer Mensch und was Jesus für uns getan hat. Aber auch jetzt spielt es eine Rolle, welche Abwehrhaltung oder Entschuldigungstaktik ich mir vielleicht jahrelang angewöhnt habe. Wir müssen den alten Menschen erst einmal in uns wahrnehmen, um ihn dann wirklich töten und ablegen zu können. Wenn ich immer nur alles verdränge, kann ich es nicht ablegen. Oder wenn ich immer nur alles irgendwie erklären kann. Ich hatte zum Beispiel einen schlechten Tag oder ähnlich, kann ich es nicht ablegen. Manche schaffen sich ein eigenes Paradies, in dem Harmonie um jeden Preis sein muss, weil sie es nicht aushalten können, wenn das mal richtig laut wird, und haben nicht den Mut, Konflikte auszusprechen und auszuhalten. Sind wir bereit, Ablehnung zu ertragen? Reagieren wir mit Selbstmitleid, Zorn oder Fluchtversuchen auf Schmerz und Mühe? Müssen wir unbedingt Erfolg haben, um zufrieden zu sein? Wir können den alten Menschen in uns auch entdecken, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Versuche ich, das zu verbergen oder abzuwehren, rechtfertige ich mich und kann ich dann so werde ich nie zu meinen Fehlern stehen. Warum eigentlich nicht? Gott möchte uns auf eine tiefere Ebene führen und unser Herz und unsere Haltung prüfen. Wo versuche ich mein Leben unabhängig von Gott hinzukriegen, nach eigener Gerechtigkeit zu streben? Unsere selbstgebaute Identität ohne Gott wird genauso unter Druck der Schuld und der Ablehnung bröckeln, weil wir nichts produzieren können. Genauso wird die Identität in Gott nicht standhalten können, wenn ich mich jetzt im Leben als Christ selbst zum Guten machen will und mich besonders anstrenge, alles, aber auch alles immer richtig zu machen. Wir alle müssen irgendwann erkennen, wir können die Ansprüche Gottes nicht erfüllen. Vielleicht noch einige äußere, so wie bei Laban, aber nicht, wo Gott die Herzenshaltung prüft. Aus sich selbst identisch sein zu wollen, heißt, Gott sein zu wollen, unabhängig von ihm leben zu wollen. Das ist die Ursünde, denn Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Dazu hat er uns geschaffen. Und er möchte alle unsere Bedürfnisse in Jesus stellen. Das ist Aufgeben der eigenen Selbstherstellung. Das Aufgeben der eigenen Selbstherstellung ist letztlich notwendig, dass wir sehen, wir können es nicht schaffen. Aber dann in ihm und der Gerechtigkeit in Jesus schenkt er uns seine Identität und wir können sie in ihm finden. Wir stehen den Ansprüchen Gottes nicht mehr gegenüber. Wir sind mit Jesus, dem Gesetz, gestorben. Wir leben jetzt aus Jesus heraus. Nicht mehr der Buchstabe des Gesetzes leitet mich, sondern der Heilige Geist. Es geht nicht mehr nur darum, um richtig oder falsch, sondern aus Gott herauszuleben. Es geht nicht mehr darum, besser zu werden, sondern Jesus ähnlicher zu werden. Es geht nicht mehr hauptsächlich um unser Tun, sondern um unser Sein. Wer bin ich in Christus? Das heißt im Umkehrschluss, ich muss mich nicht schlecht fühlen, wenn ich meine Begrenzung spüre. Wenn ich schuldig geworden bin, kann ich es ihm sagen, seine Vergebung empfangen und wieder neu anfangen. Ich muss mich dann auch nicht anklagen und mir Vorwürfe machen. Warum soll ich mich verdammen, wenn in Römer 8, Vers 1 steht, dass es keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Jesus Christus sind? Durch Jesus Christus bin ich gerecht gemacht. Ich muss nicht mehr um meine Gerechtigkeit mich sorgen. Wie geht das nun praktisch? Der alte Mensch ist tot und doch merken wir oft, wie er lebendig uns ist. Durch unsere negativen Haltungen und Gewohnheiten. Ich denke, da finden wir uns auch alle wieder. Wir wissen, dass Gott unsere Bedürfnisse stillen möchte und dass wir unseren Wert in ihm haben und fallen trotzdem immer wieder in unser altes Verhaltensmuster und in unser altes Denken zurück. Wichtig ist nur, dass wir das wahrnehmen und einordnen können. Wir haben heute viel mehr als Lea im Alten Testament. Wir sind nicht nur wertvoll, weil Gott uns als wertvoll gemacht hat, wir sind auch noch wertvoll, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und er uns liebt. Wir können in Gemeinschaft mit Gott leben, unseren Wert und die Identität in ihm finden und ganz authentisch werden. Wir haben den Heiligen Geist, der uns leitet und führt, der uns auch mit der Frucht des Geistes beschenkt. Mit Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Wir können das Original werden, das Gott geschaffen hat, an dem Platz, an den er uns hinstellt. Manchmal muss dieses Original auch erst aufgespürt werden. Das konnte sich noch gar nicht so richtig entwickeln. Man weiß gar nicht eigentlich so, wer man ist und kennt sich oft selber nicht mehr. dass wenn ich Christ bin und meine Identität in ihm gefunden habe, dann ist das ein Leben in Abhängigkeit, aber abhängig von Gott. Das macht frei, meine Energie darin zu investieren, meinen Wert durch eigene Leistung oder Dinge aufzupolieren. Das macht mich frei von allen Druck, denn in ihm können wir ganz gelassen leben. Amen. Das war's. Amen.